haben jetzt Anspiel am Anfang gesehen. Dann haben die einen oder anderen schon ein bisschen eine Ahnung, um welche Geschichte es heute geht. Und ich habe sie auch schon anmoderiert. Es ist heute der zweite Teil von meiner Predigtreihe über den Abraham. Also über den Abraham, bevor er seinen Namen geändert hat. Und das letzte Mal, das war in der Ferien, darum greife ich es nochmal ein bisschen auf. Dort ist es um seine Berufung gegangen. Und um die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, dass er das Land wird bekommen und dass seine Nachkommen so gross und zahlreich werden sein wie Sterne am Himmel. Und die Verheißung spielt eben nochmal eine grosse Rolle jetzt eigentlich in der heutigen Geschichte. Also die spielt eigentlich eine riesige Rolle im ganzen Heilsplan Gottes. Das ist eine wahnsinnige Verheißung, das ist eine ganz wichtige Sache. Dass eben vom Abraham aus soll das Segen in alle Geschlechter von der Erde kommen. Also eigentlich jeder Mensch soll durch einen Abraham gesegnet werden. Und der Segen, der steht heute ein bisschen auf dem Spiel. Und ich möchte jetzt, auch wenn ihr das Anspiel gesehen habt, trotzdem nochmal die Bibelstelle lesen. Und ich lese sie aus der Elberfelder Übersetzung und das ist 1. Mose 12, 10 bis 20. Es entstand aber eine große Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau, Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du meine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau, dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam. Da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes ihretwegen. Und er bekam Schafe und Rinder, Eselknechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Hungersnöte sind zu dieser Zeit ein gängiges Problem gewesen. Vor allem im Land Kanaan, wo wenn man sich dort ein bisschen auskennt, unten ist ja der Negev. Und der Abraham ist dort abgezogen, das letzte Mal. Steht in der Passage gerade vorne dran. Und Negev ist eigentlich ein Wüstengebiet. Also dort hat man wahrscheinlich sogar noch weniger zu essen gehabt, wie im Rest vom Land. Und für Nomaden ist es eigentlich auch normal gewesen, dass man hier umeinander zieht. Und vor allem, wenn dann Hungersnöte gekommen sind, sind sie eigentlich auch die Ersten gewesen, die auch ein bisschen weggeschickt worden sind. Weil die ja eigentlich nicht Einheimische sind gewesen. Und dann hat man ja gerade mit dem Vorrat immer wieder ein bisschen schauen. Und so ist er nach Ägypten gegangen. Ägypten kann man gut mit Europa in der heutigen Zeit vergleichen. Was Europa eigentlich heute so für viele so ärmliche Länder ist, war eigentlich Ägypten damals gewesen. Es war eine Grossmacht gewesen, militärisch sehr stark, aber auch durch den Nil. Eigentlich ziemlich gute Ressourcen für Wirtschaft, oder? Wenn man so auf eine Karte schaut, bei Google Maps kann man das ja heutzutage ganz cool anschauen, sieht man einfach so entlang am Nil einfach so ein bisschen grün. Und es ist genau so, ist es eigentlich damals auch gewesen. Das ist ein sehr fruchtbares Land rund um den Nil herum gewesen. Und durch das haben die eine gute Versorgung gehabt. Und vielleicht ist es gerade so ein bisschen der Ruf als Weltmacht gewesen, von Ägypten, wo Abraham vielleicht ein bisschen Schiss gemacht hat. Das ist ein Land, eben hohe Kultur und Abraham Nomad, das ist so ein bisschen, ja, eben, wenn man so ein bisschen in eine Kultur reinkommt, wo man das Gefühl hat, das ist alles so ein bisschen hochgestochen und so und alles ein bisschen weiterentwickelt wird, das kann einem Angst machen. Und so ist er auf die Idee gekommen, seine Frau als seine Schwester auszugeben. Was auch nicht ganz falsch ist. Sarai ist seine Halbschwester gewesen. Das ist, wird auch später dann noch in der Bibel erwähnt. Es ist also so eine Halbwahrheit gewesen. Oder? Und die Taktik ist eigentlich auch nicht, gar nicht so blöd gewesen. Er als Bruder hat eigentlich können bestimmen, wen seine Schwester heiratet. Also wenn irgendjemand Sarai schön gefunden hat, hätte er können ahnen, so, und sagen, schon deine Schwester, was muss ich machen, damit ich sie heiraten kann? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, dir gebe ich sie nicht, die haben kein gutes Gefühl. Wäre eigentlich eine gute Taktik gewesen. Dummerweise ist gerade der einzige Mann im Land, wo man nicht kann Nein zu ihm sagen, interessiert sie an seiner Frau. Jetzt werden sie vor einen Pharao geholt und das war so ein bisschen der Punkt gewesen, wo der Abraham eigentlich können, das Ganze auflösen konnte. Er war einfach in der Situation gewesen, es steht, um dort als Fremder zu leben, steht so in der Bibel. Und wenn man das aus dem Hebräischen anschaut, dann ist das eigentlich eine Art Asylrecht. Der hat ein Asylrecht gehabt in diesem Land. Irgendwie. Der war dort Asylant gewesen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Asylant kommt vor einem Pharao oder vor einem Präsident. Und der Präsident will etwas von ihm. Dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger, da vielleicht ehrlich zu sein und sagen, du los, eigentlich ist es gar nicht meine Schwester, sondern meine Frau. Der Abraham hat dort immer noch nicht die Wahrheit gesagt. Und so ist Sarai in Harem vom Pharao gekommen. Wie sie zu dieser ganzen Sache gestanden ist, steht leider nicht in der Bibel. Das würde mich sehr wundern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich nicht ganz so glücklich war mit der Situation. Oder? Und irgendwie fällt es mir auch schwer, mir vorzustellen, dass der Abraham, der so eine Berufung erlebt hat, oder aus dem Nichts von Gott angesprochen worden ist, und so eine unglaubliche Verheißung bekommen hat, dass er irgendwie da Schiss kriegt. Wenn Gott ihm doch sagt, ich mache aus dir ein grosses Volk, dann muss er nicht Angst haben, dass er stirbt. Weil Gott hat gesagt, ich mache aus dir ein grosses Volk. Da lässt er nicht zu, dass man ihm anlenkt. Gott setzt sich da schon durch. Und er sagt das jetzt über Abraham. Er sagt, dass er einfach auch nur ein Mensch war. Ein Mensch, der Fehler hat, ein Mensch, der Schwächen hat. Und vielleicht so, eigentlich könnte man schon, ich habe mal so ein bisschen überlegt, eigentlich ist es schon mal interessant, dass er Kanaan den wirklich verloren hat. Es ist das Land, das Gott ihm verheißen hat. Und er geht dann gleich. Er könnte jetzt einfach auch in Kanaan bleiben und sagen, du hast mir das Land verheißen. Und jetzt kannst du mich auch versorgen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn man schon das Unheil sieht, dann muss man sich vielleicht auch nicht bewusst aussetzen. Also irgendwo hat man einen Menschenverstand und darf auch irgendwo nach dem handeln. Ob das jetzt schon ein erster wirklicher Fehler ist, kann ich nicht genau sagen. Aber es ist einfach schon mal interessant, dass es dort schon ein bisschen in so eine Richtung gegangen ist. Was allerdings wirklich nicht mehr so clever war, ist am Abraham seine clevere List. Dass Sarai am Abraham seine Schwester war, ist zwar wahr, ein Stück weit, einfach halb wahr, aber Halbwahrheit, ist eben nur halb. Er war nicht ehrlich. Und ich sehe in dieser Unehrlichkeit drinnen gerade verschiedene Probleme, die auftauchen. Erstens mal hat er gelogen. Natürlich kann man nicht sagen, er hat so zu 100% gelogen, weil es stimmt ja ein Stück weit. Er hat einfach eine wichtige Tatsache verschwiegen. Aber eine wichtige Tatsache so zu verschwiegen, dass der andere, das Gegenüber, automatisch davon ausgeht, dass eine andere Sachlage besteht, ist eigentlich auch Betrug und ist eigentlich eine Form von Lügen. Das kann man jetzt versuchen zu beschönigen, aber irgendwo ist eine Lüge. Was er auch noch gemacht hat, ist, er hat seine Frau gebeten, auch zu lügen. Und wenn man jetzt so die kulturelle Hierarchie ein bisschen versteht, dann weiss man, was ein Ehemann oder eine Ehefrau sagt, hat damals ziemlich das Gewicht gehabt. Also, er hat sie zwar gebeten, aber sie hat wahrscheinlich auch nicht gerade eine grossartige Wahl gehabt. Was hat sie denn sagen? Nein. Hat mich wundert genommen, wie das denn rausgekommen war. Es war klar, dass sie da nicht wirklich Nein sagt. Und was ich auch noch ganz unfair finde, und das ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, als ich mich wirklich auf die Predigt vorbereitet habe, ist, er sagt in Vers 13, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele um deinetwegen am Leben bleibt. Er sagt, du machst das wegen dir selber. Weil du das ja willst. Also er kaschiert ein bisschen seine eigene Angst, dass er könnte umgebracht werden, und legt ihren eigentlich die Worte ins Maul, dass sie das ja auch will. Er nimmt doch nicht wirklich Rücksicht auf seine Frau. Oder? Und ihre Bedürfnisse. Und er baut den Druck auf, dass sein Wohlergehen von ihr abhängt. Er macht sich nicht mehr von Gott abhängig. Er sagt seiner Frau, ich mache mich von dir abhängig. Und das finde ich einen kritischen Vertrauensbruch gegenüber Gott. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde es auch nicht gerade so gentlemanmäßig. Oder? Man bürdet seiner Frau extrem etwas auf. Und das ist eigentlich, wenn man überlegt, dass eigentlich in der Kultur von damals der Mann die Frau hat sollte beschützen, ziemlich eine unfaire Geschichte. Und Abraham ist eben der Verursacher gewesen von dieser Situation. Die Leidtragenden sind aber eigentlich schlussendlich seine Frau gewesen und der Pharao. Sarai ist in den Harem gekommen vom Pharao. Und der Pharao hat dafür auch ist mit Plagen gestraft worden. Er und sein ganzer Hofstaat. Also er und sein Haus steht in der Bibel. Das heisst wahrscheinlich das ganze Palast und alles, was damit zusammengehängt hat. Und das wird ein ziemlich grosser Apparat an Menschen gewesen sein. Die haben alle gelitten. Wegen Abraham. Die Halbwahrheit von Abraham, die er gemeint hat, er hat sie unter Kontrolle, ist ins Unkontrollierbare abgedriftet. Er steht vor dieser Situation, dass er nichts mehr rückgängig machen kann. Die Frau ist im Harem, da kann ich nicht einfach wieder gehen und sagen, hey, eigentlich ist es meine Frau. Oder? Sarah ist im Harem und weiss auch wahrscheinlich nicht großartig, wie soll es jetzt weitergehen? Sieht jetzt mein Leben so aus? Oder? Und irgendwo ist es gemein. Weil am Abraham ist es eigentlich gut gegangen. Er hat Esel gekriegt und Knechte und ist reich beschenkt worden. Und die anderen baden Konsequenzen von seinem Handeln aus. Oder? Und eben wie Sarai sich in dieser Situation gefühlt hat, das steht in der Bibel nicht. Aber und es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, sich heutzutage noch rein zu versetzen, weil es natürlich eine andere Zeit war, die Leute haben anders gedacht und anders gehandelt. Und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mit dieser Situation irgendwo glücklich war. Oder? Und in Vers 17 steht, dass der Herr um Sarais Willen eingegriffen hat. Er hat nicht eingegriffen wegen Abraham. Er hat eingegriffen wegen seiner Frau. Einerseits sehen wir dort natürlich auch, dass Gott eine Verheißung gemacht hat. Eine Verheißung, die auch die Frau betroffen hat. Es ist ganz wichtig gesehen, dass eine unfruchtbare Frau, eigentlich, Sarah hat ja als unfruchtbar gehalten, dass eine unfruchtbare Frau die Stammmutter wird, die Ahnfrau. Weil das Gottes Größe noch viel mehr raus hat. Das gehört zum Heilsplan dazu. Das ist sicher der eine Aspekt, wieso Gott eingegriffen hat. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man sich jetzt ein bisschen überlegt, man als Frau kommt in einen Harem zu anderen Frauen, man wird quasi einfach von ihrem eigenen Mann weggerissen, von ihrem Leben weggerissen. Man hat keine Zukunftsperspektive mehr in diesem Moment. Oder? Und was macht man, wenn man so in einer Verzweiflung ist? Ich glaube, Sarah, ich kann mir gut vorstellen, dass sie gebetet hat. Und dass sie ihr das Leid gelacht hat. Und Gott angerufen hat, hilf mir doch. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Grund gewesen, wieso Gott eingegriffen hat. Und wen trifft es? Es trifft nicht den Abraham, weil er kann nichts an dieser Situation ja ändern. Es trifft den Pharao, der eigentlich auch nur ein Opfer ist von einer Täuschung. Und auch diesen Aspekt kann man unfair finden. Wieso trifft es eigentlich den Pharao, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, wie das Gefühl hatte, er handelt so, wie man halt einfach handelt. Das gehört halt einfach so ein bisschen zum Alltag dazu. Wenn wir überlegen, dass einige Jahre später die Israeliten versklavt werden von den Ägyptern, kann man das vielleicht in einen Zusammenhang bringen. Für wieder ein bisschen Gleichgewicht in die Sache hineinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Zusammenhang wirklich, das ist einfach eine Überlegung von mir, die gekommen ist, ob das wirklich in einem Zusammenhang steht, in einem größeren Kontext, aber mir persönlich hilft das irgendwie, wenn ich es aus dem größeren Kontext heraus betrachte, die ganze Sache ein bisschen besser zu verstehen. Aber der Abraham bekommt schlussendlich doch noch sein Fett weg. Er wird von der Pharao zitiert. Ist jetzt wieder gut? Ja, ist der Tag los? Moment, ich schaue nochmal. Ah, jetzt. Es kann es manchmal geben, Batterien heben. Immer noch nicht ewig, auch wenn wir uns das manchmal wünschen. Der Abraham bekommt auch sein Fett weg. Er wird von einem Pharao zitiert. Und wir können uns das ziemlich öffentlich vorstellen. An dem Hof sind meistens immer viele Leute gesehen. Bittsteller, Knechte, Sklaven. Das ist nicht einfach so eine Tête-à-tête unter vier Augen gewesen. Da war eine riesige Schar Menschen gewesen. Und der Abraham wird dort als Betrüger entlarvt, eigentlich, vom Pharao. Es geht ihm darum, ihr müsst euch das so ein bisschen so vorstellen, wenn jetzt ich irgendetwas sage, wo der Björn nicht ganz einverstanden ist. Und der Björn würde einfach jetzt hier vor allen auf die Bühne stehen und mich grausam zusammenschissen, was ich da von einem Seich erzähle. Das wäre eine extreme Demütigung für mich. Oder? Was eigentlich ja gescheit wäre und was ich auch davon überzeugt bin, dass der Björn der Typ dazu ist, wenn er mit etwas vielleicht noch eine Frage hat zu etwas, was ich gesagt habe, dann nimmt er mich auf die Seite und klärt das mit mir unter vier Augen. Oder? Weil er nimmt mir ja auch irgendwo Glaubwürdigkeit, wenn er mich hier auf der Bühne würde, so zusammenschissen. Und genau so ist es am Abraham gegangen. Er ist einfach zusammengeschissen worden von dem Pharao, du bist ein Betrüger und du wirst jetzt aus dem Land rausgeschmissen. Von allen Leuten, er hat seine Glaubwürdigkeit irgendwo verloren. Man könnte jetzt eben sagen, irgendwo zuerst, wenn ich denke, er ist ja noch mit dem blauen Auge davor gekommen, wenn man sich aber dann überlegt, die Demütigung, und das war in einer Zeit, gewesen, wo Ruf noch viel mehr Gewicht hatte wie heute, dann gewinnt das Ganze schon einmal, da hat Abraham müssen einstecken. Ich würde ja gerne sagen, dass der Abraham daraus gelernt hat. Etwa 25 Jahre später passiert die Geschichte nochmal. Das steht dann in 1. Mose 20. Und dort wird er auch in Vers 13 sagen, dass er an jedem Ort, wo sie angekommen sind, dass sie so verfahren haben, dass sich Sarai dort jedes Mal als seine Schwester hat müssen ausgeben. Wie oft das gesehen ist, wissen wir nicht. Vielleicht bezieht er sich nur auf das Ereignis von Ägypten. Vielleicht hat er das aber 20, 30 Mal gemacht. Vielleicht ist das so ein bisschen seine nomadische Taktik. Vielleicht ist das generell eine nomadische Taktik gesehen. Es steht auch nochmal in der Bibel, dass sein Sohn, der Isaac, das Ganze nochmal gemacht hat. Das steht auch in 1. Mose 26, steht die Geschichte. Sein Sohn übernimmt das Verhalten. Ein Fehlverhalten, das übernommen wird. Vorbild. Aber vielleicht hat der Abraham in seinem Fehlverhalten, in diesem Bereich von seinem Leben, hat es vielleicht nicht so eingesehen. Vielleicht hat er nicht mal eingesehen, dass es ein Fehler ist, dass es besser machen müsste. Aber lasst uns aus seinen Fehlern lernen.
Ich wünschte, mir würde es mehr gelingen, aus Fehlern von anderen zu lernen und nicht die eigenen Fehler zu machen. Ich mache genug eigene Fehler, ich muss nicht noch Sachen wiederholen, die andere schon gemacht haben. Oder? Und wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann dürfen wir gewiss sein, dass er uns treu bleibt. Wenn Gott einem ein Haus verheißt, muss man nicht Angst haben, obdachlos zu werden. Ich bin letztens Freunde von mir besuchen. Die haben gerade frische Kind gekriegt. Und sie hört jetzt auf arbeiten. Er hat Teilzeit studiert, hat also keine 100% Stelle. Und sogar wenn er an dem Ort bleiben würde und auf 100% könnte aufschrauben, wäre es wahrscheinlich mit den Finanzen knapp. Und dann habe ich sie gefragt, macht ihr euch da nicht irgendwo ein bisschen Sorgen und Gedanken? Also ich meine, gerade frische Kind da. Oder? Die Frau hat eigentlich den Lohn in die Familie reingebracht und hört jetzt auf zu arbeiten. Das könnte einem Angst machen, das könnte existenzielle Nöte machen. In einer Gelassenheit und für mich in einem beeindruckenden Vertrauen innen, sagt sie mir, nein, Gott wird uns versorgen. Gott wird uns versorgen. Ich finde, die zwei sind für mich in Sachen Glauben ein extremes Vorbild. Das Vertrauen zu haben, oder nicht, Schweizer sind sehr sicherheitsbedachte Menschen, wir würden alles versichern, wenn wir könnten. Und genau, und sie sagen, nein, wir vertrauen auf Gott. Und wir wissen, Gott wird uns versorgen. Wir wissen vielleicht noch nicht wie, aber wir wissen, er wird. Oder? Das Vertrauen. Und das ist das Vertrauen, das Abraham eigentlich auch hat. Nur in dieser Situation hat er lieber auf sich selber vertraut. Auf seine List, auf seine Kontrolle. Ich bin auch eher so ein bisschen Kontrollmensch. Ich bin gern strukturiert und ich habe gern so ein bisschen meine Pläne und ich habe gern noch einen Notfallplan und auf einen Notfallplan nochmal einen Notfallplan. Man weiß ja nie, was passiert. Hauptsache, jede Eventualität ist irgendwie abgedeckt. Wenn ich in die Ferien gehe, dann habe ich Flugbillett und alles irgendwie so, heutzutage macht man es alles online, habe ich alles doppelt ausgedruckt und gibt es noch irgendjemand anderem, der auch noch dabei ist, damit man sicher doppelte Ausführung hat. Ich habe sicher eine halbe Planung erstellt, dass man rechtzeitig alle Sehenswürdigkeiten machen kann. Ich bin da sehr kontrolliert. Oder? Mir würde es vielleicht auch amigs gut tun, einfach ein bisschen entspannter in die Sache hineinzugehen und einfach sagen, hey, Gott, wir nehmen es jetzt einfach locker und ich weiss, es kommt gut. Das Vertrauen habe ich auch nicht in jedem Bereich. Das müssen wir uns ein bisschen so vorstellen, wie ein riesiges Haus und wir haben x Schlüssel. Und mit Vertrauen an Gott ist es so, man gibt jedes Mal einen neuen Schlüssel ab. Sehr viele Zimmer in diesem Haus sind noch abgeschlossen. Und Gott will eigentlich freien Zugang haben zu all diesen Zimmern. Und irgendwie müssen wir dort stehen und jedes Mal einen neuen Schlüssel geben, wenn man merkt, ah, stimmt, dort vertraue ich noch nicht ganz. Dort vertraue ich noch zu fest auf mich selber. So müssen wir uns das vorstellen. Es ist ein ewiger Weg. Immer mehr zu vertrauen. Und das ist gleichzeitig aber auch schön, weil es ist auch möglich, immer mehr zu vertrauen. Es gibt sehr viele eben so Beispiele, wo es um Vertrauen geht und um Kontrolle. Und das muss nicht immer existenziell sein, wenn es darum geht, dass man sagt, eben, wir vertrauen jetzt auf Gott, dass er uns versorgt. Das kann auch Kleinigkeiten sein. Dass man einen Parkplatz findet, dort, wo man, wenn Gott sagt, hey, ich gebe dir einen Parkplatz, wenn du jetzt dort hingehst, und du weißt genau, hey, das ist einer der belebtesten Orte von der Stadt. Dort hat es nie einen Parkplatz. Wir haben einen Parkplatz dort, wenn Gott so sagt. Einfach Vertrauen haben. Aber das wirklich, eigentlich der schöne Aspekt von dieser Geschichte, von der Geschichte vom Versagen irgendwo auch, ist, dass Gott treu bleibt. Er bleibt treu. Der Abraham ist nicht treu gewesen, ihm gegenüber, irgendwo. Aber Gott ist treu geblieben. Gott setzt sein Segen durch. Gott setzt seine Verheißung durch. Weil Gott einfach Gott ist. Es ist noch spannend, eben, dass auch der Isaac die Taktik übernimmt. Und es ist noch wichtig für uns zu merken, wenn wir Vorbilder sind, wenn wir Ältere sind oder noch immer Leiter oder einfach sonst nur beobachtet werden, weil wir werden alle von irgendjemandem mal angeschaut, zum Vorbild genommen, dass man wirklich dann das Bestreben auch sichtbar ist, dass wir uns um das Vertrauen bemühen. Ich denke, es ist ein bisschen mühsam für Eltern, wenn man merkt, dass man seine Kinder von Sachen zusammenstaucht, wo man genau weiss, das ist das Verhalten, das sie von mir kopiert haben. Gleichzeitig dürfen wir auch wieder Zuversicht ausschöpfen, dass auch ein grosser Mann von Bibel genau den gleichen Seich gemacht hat. Also, wie gesagt, Erziehung ist ein ewiges Thema und auch der Abraham ist nicht der perfekte Vater gewesen. Ich möchte alles nochmal zusammenbringen. So ein bisschen als Abschluss. Aus Angst heraus griff der Abraham zu einer kleinen List oder zu einer grossen List. Und er setzt lieber auf die List und auf seine eigene Kontrolle als auf Gott. Das Ergebnis ist, dass er seine Frau auf, wie ich finde, respektlose Art an Pharao verliert. Aber Lügen kommen immer ans Tageslicht. Wie auch die. Die Lüge wird aufgedeckt und Abraham muss in Schimpf und Schande Ägypten verloren. Aber Gott bleibt am Abraham treu. Gott bleibt auch uns treu. Auch wenn es beängstigend ist. Gott hält sich an seine Verheißungen, Zusagen, Pläne. Und im Vertrauen auf ihn, wenn wir nicht wie der Abraham sein und Kontrolle selber behalten, sondern wir wollen auf Gott setzen. Immer mehr. Und sogar wenn wir darin scheitern, dürfen wir wissen, dass Gott uns nicht untreu wird. Gott haltet weiterhin zu uns. Gott haltet an uns fest und geht treu den Weg mit uns weiter. Und das ist eine Verheißung für uns alle. Ich möchte noch beten. Vater, du bist treu. Du haltest an uns fest. Und ich möchte dich auch bitten, dass wir immer mehr Vertrauen fassen zu dir. Dass du uns auch aufzeigst, in welchen Bereich wir einfach noch nicht vertrauen. Dass wir lernen, uns mehr und mehr auf dich einzulassen. Jedes Mal einen Schlüssel mehr abzugeben. Und vielleicht auch zwei. Dass wir wachsen im Vertrauen zu dir. Dass du auch aber gnädig und treu bei uns bleibst, wenn es uns nicht gelingt. Wenn der Mensch in uns im Moment gerade noch stark ist. Sei du auch geduldig mit uns, in deiner Treue. Ich möchte dir danken, dass du immer zu uns stehst und auch deine Verheißungen durchsetzt. Deine Verheißungen sowie die Sagen durchsetzt. Du bist so gross und ich möchte uns dir einfach anbefehlen.